Immer schön, über Erfolge zu berichten. Da haben mich sind zwei Fragen gestellt worden. Erstens über die aktuelle Therapieentwicklung bei der chronischen Hepatitis C zu berichten und zweitens die Frage zu beantworten, ob es schon neue Standards gibt. Ich tue mich sehr leicht mit der zweiten Frage, das gibt es nicht und ich bin auch sehr froh darüber. Ich bin kein Freund der Evidence-Based Medicine, weil es einfach Ärzte von Künstlern zu Handlangern der Pharmaindustrie macht. Und ich glaube, man muss schon daran denken, dass wir auch unser Hirn einschalten müssen, um richtige Gedanken zu haben, wer und wie behandelt werden soll. Zum Zweiten ist die Entwicklung unheimlich schnell. Ich habe diesen Vortrag gestern Abend noch einmal überarbeitet und heute früh habe ich ein E-Mail vorgefunden, dass das schon wieder Schnee von gestern ist. Ich habe es nicht abgedatet heute früh, weil ich zu spät aufgestanden bin. Aber was Sie hier sehen, ist die unheimliche Entwicklung der Hepatitis C seit der Entdeckung des Virus im Jahr 1989. Das sind jetzt genau 25 Jahre her. Und Sie sehen hier, die ersten Therapieversuche haben so 6% Heilungsraten gebracht. Und wir liegen heute, ich komme noch drauf, aber Ende 2013 haben wir ungefähr den 90er erreicht, Prozent Heilungsrate. Und Sie sehen hier, was von 12 Monaten Therapie auf 3 Monaten Therapie hinuntergekommen ist. Das ist aber nicht das Ende, das ist eine Entwicklung, die ganz plötzlich 2011 begonnen hat. Beim Leberkongress in San Francisco 2011 war der erste Bericht über Sofosbuvir, über das ich noch ausführlich sprechen werde. Der Raum war mucksmäuschenstill, wo das erste Mal berichtet worden ist, dass eine Therapie über einen kurzen Zeitraum ohne Interferon, ohne Ribavirin alle Patienten heilen kann. Weitere Studien haben das nicht mehr so bestätigen können, daher ist die weitere Erforschung noch nicht abgeschlossen. Und wie in jeder Revolution, das ist ein Bild aus der französischen Revolution, wissen wir, dass das eine kurzlebige Sache ist. Schauen Sie nach Ägypten, was bei der ägyptischen Revolution passiert. Jeden Tag ist fast ein neuer politischer Anlauf, um die Situation zu stabilisieren. Und so ähnlich ist die Hepatitis C im Moment. Nun, für Sie, für die Praxis, habe ich 4 Schritte zusammengestellt. Bei der Hepatitis C ist der erste Schritt immer daran denken. Die Hepatitis C läuft als Silent Killer, das heißt, macht überhaupt keine Probleme. Und wenn Sie es nicht testen, werden Sie es nie diagnostizieren. Nun werden Sie nicht alle Ihre Patienten natürlich testen, aber zumindest jene, wo eine gewisse Hintergrundgeschichte ist, sollten Sie unbedingt testen. Es ist, glaube ich, ein Kunstfehler heute, Leute mit erhöhten Leberwerten nicht auf Hepatitis C zu testen. Patienten mit aktivem intravenösen Drogenkonsum, die sind zu 90% positiv. Da müssen Sie testen. Aber auch jede Drogenanamnese, auch wenn der Patient sagt, ja, vor 25 Jahren habe ich ein einziges Mal das versucht, das genügt. Einmal im Blut, immer im Blut bis zur Therapie. Und vor allem die Babyboomer-Generation, zu der ich auch gehöre und viele im Raum auch dazu gehören, also die Hippie-Generation, wo man halt nach Goa gefahren ist und was weiß ich schon, schöne Dinge gemacht haben. Das war damals die hohe Zeit der Drogenversuche. Ich habe keine Drogen konsumiert, muss ich dazu sagen. Heute modern Tattoos. Die Tattoosalons in Österreich sind natürlich verpflichtet, sich den Hygieneregeln zu halten. Aber wenn Sie es in Thailand machen oder irgendwo auf der Welt, ja, bin ich mir nicht so sicher, wie hygienisch sauber diese Tattoos sind. Wenn Sie das Pech gehabt haben, Blut oder Blutprodukte vor 1992 erhalten zu haben, sind Sie natürlich auch ein Risikokandidat. Und wenn Sie im selben Zeitraum oder auch später invasive Eingriffe über sich ergehen haben lassen, natürlich auch. Ich möchte darauf hinweisen, sexuelle Übertragung steht hier nicht drauf. Das ist kein großes Problem, wenn es überhaupt ein Problem bei der Hepatitis C ist. Der zweite Schritt ist die Diagnose. Ganz einfach, das können Sie selber machen, da brauchen Sie keinen Spezialisten. Sie machen einfach einen Antikörpertest, Anti-HCV-Test der zweiten oder dritten Generation, was anderes kriegen Sie sowieso nicht mehr im Labor. Und falls die positiv ist, dann machen Sie HCV-RNA, das zum Nachweis, dass es eine aktive Virusinfektion ist. Wenn es dann um die Therapieentscheidung geht, brauchen Sie noch den Genotyp. Ich weiß nicht, wie lange, aber derzeit brauchen Sie den Genotyp, weil eine Therapie nur genotypentscheidend möglich ist. Und eine Quantifizierung der HCV-RNA aus prognostischen Gründen. Und wenn es um die Therapieüberwachung geht, brauchen Sie nur die Transaminasen und die HCV-RNA und natürlich entsprechende Parameter hinsichtlich der Nebenwirkungen der Therapie. Der dritte Schritt ist die Abklärung der Schwere der Lebererkrankung. Das ist etwas, was ganz einfach ist. Sie brauchen fast nichts außer GOT, GPT und Thrombozyten. Alles andere, was berichtet wird, ist nur für die Galerie. Sie müssen eine Sonographie machen, um einen Herd in der Leber auszuschließen. Sie können die Größe der Milz bestimmen oder sogar die portale Durchblutung anschauen, haben darauf Hinweise auf eine Zirrhose und das Fibrosestadium. Das Beste ist heute der FIB4-Score, den können Sie selber errechnen, das Alter des Patienten mit der GOT multiplizieren und das durch die Thrombozytenzahl. Und da müssen Sie Wurzel ziehen und Wurzel der GPT. Das müsste relativ leicht gehen. Ich bin sicher, dass Firmen es auch internetmäßig zur Verfügung stellen, dass sie das nicht mal in Wurzel ziehen müssen. Und je höher dieser Test ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Leberzirrhose. Nun, was ist das, was wir heute aussagen? Das sind histologische Stadien, die es über 20 Jahren gibt, den sogenannten Metavir-Score. Null ist die normale Leber. Eine minimale portale Fibrose ist F1. Wenn weiße Septa da sind, hier und hier, F2, wenn diese Septa schon Brücken beginnen zu bilden und sehr, sehr viele sind, ist es F3. Und dann haben Sie noch den durchbaute Leber mit anatomischem Verlust der normalen Durchblutung, die Leberzirrhose. Wobei F4 nicht das gleiche ist wie eine Leberzirrhose, weil zur Leberzirrhose, zur symptomatischen, gehört auch die portale Hypertension. Ich gehe zwar darauf nicht ein, aber ich muss sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Und Sie sehen hier, wie gut dieser FIB4-Test ist. Das ist eine Arbeit von mir, wo wir über 2000 Patienten die Leberhistologie anhand des Metavirs mit dem FIB4-Score verglichen haben. Und Sie sehen eine exzellente Übereinstimmung hinsichtlich der Voraussage aufs Ansprechen auf interferonbasierte Therapie. Das heißt, das kann jeder Arzt in seiner eigenen Praxis machen, zu sagen, ich würde sogar weitergehen, die Thrombozytenzahl ist das Wichtigste von allen. Ja? Wenn die Thrombozyten unter 100.000 sind, haben sie eine Leberzirrhose. Wenn es über 100.000 ist, dann hat er keine, oder zumindest keine portalhypertension-assoziierte Leberzirrhose. Sie können natürlich mehr machen. Wir haben heute im Fibroscan einen exzellenten Test, der nicht invasiv ist und Ihnen über den Fibrosegehalt der Leber eine gute Information gibt. Die Schönheit des Fibroscans ist, wenn Sie sagen, eigentlich brauche ich den Patienten nicht behandeln, schicken Sie ihn einmal im Jahr zum Fibroscan, dann kriegen Sie auch eine Zahl und können schauen, bleibt die Zahl gleich oder steigt sie an. Und wenn sie ansteigt, dann wissen Sie, eine progressive Lebererkrankung da ist. Und bei der Zirrhose brauchen Sie natürlich Tests auf die portale Hypertension, zum Beispiel die Frage nach Ösophagusvarizen in der Gastroskopie. Sie sehen hier den Wert des Fibroscans, Sie sehen hier wunderschön, dass bei Metavir 4, das ist die histologische Zirrhose, die in Kilopascal ausgedruckt wesentlich höher ist als in allen Stadien, wogegen aber zwischen den einzelnen Stadien, die nicht zirrhotisch sind, die Trennschärfe nicht so gut ist. Ja? Und Sie sehen hier aus zwei Arbeiten die gleiche Botschaft. Nun, und jetzt kommt der vierte Schritt, die Therapie. Die Frage ist, was haben wir? In der Vergangenheit, die Vergangenheit ist ungefähr 3 Jahre alt, ja, hatten wir die Kombination eines pegylierten Interferons mit Ribavirin. Heute haben wir die Kombination pegyliertes Interferon-Ribavirin mit einem Proteasehemmer oder einem Polymerasehemmer. Und in der Zukunft, und die ist bald die Zukunft, die beginnt wahrscheinlich im Jänner 2015, wird es eine pegylinterferon-ribavirin-freie Therapie geben. Nun, das ist ein bisschen Biochemie, damit Sie ungefähr wissen, worüber ich überhaupt rede. Sie sehen hier den Lebenszyklus des Hepatitis C-Virus. Das Virus wird in die Leberzelle aufgenommen, es wird in Protein übersetzt. Das Protein wird gespalten durch eine Protease in seine aktiven Bestandteile, die das Virus für die Replikation braucht. Das wird hier irgendwo im Trans-Golgi-Apparat, nämlich im Membranous Web nennen, zur Polymerase gebracht. Und durch eine Polymerase erfolgt die Replikation des Virus und dann der Zusammenbau des Virus. Und das Virus verlässt die Leberzelle, um den Nachbarn wieder zu infizieren. Und wir können natürlich hier pharmakologisch eingreifen, indem wir diese Protease hemmen. Das gibt es seit 2011. Dann können wir hier pharmakologisch eingreifen, indem wir die Polymerase hemmen. Und dann können wir pharmakologisch eingreifen, um diesen Prozess dieses Transportes zu hemmen. Das sind sogenannte NS5A-Inhibitoren. Das heißt, unser Armamentarium heute ist sehr groß. Gelb ist gezeichnet, was zugelassen ist. Ja? Wir haben natürlich die alte Kombination Plaque-Interferon-Ribavirin, jetzt in Kombination mit einem Protease-Hemmer, von denen die Protease, die heißen immer Previre, die Protease-Hemmer, das ist zugelassen, Telaprevir und Bozeprevir. Simeprevir wurde heute Nacht zugelassen, das ist das, was ich nicht abgedatet habe, und ein Medikament, das noch keinen Namen hat, aber in Kürze zugelassen werden wird, ABT-450. Dann haben wir die NS5A-Hämmer, die immer mit Asvir enden. Wir haben das Daclatasvir, das Ledipasvir und das Ombitasvir. Das ist jetzt auch eine Nummer gehabt hat, das ist eine Information, die vor 2 Tagen bekannt geworden ist. Und dann haben wir die Polymerase-Hämmer. Da gibt es direkte, die nukleosidischen, das ist das, die heißen immer Buvire, das Sofosbuvir, das ist zugelassen, und in Kürze das Dasapruvir, das früher ABT-333 geheißen hat. Nun, der Therapiestandard 2013, bei Genotyp 1, Sie sehen, wie variabel solche Konsensus-Statements und Guidelines sind, war beim Genotyp 1 die Kombination Peginterferon-Alpha mit gewichtsbasierten Ribavirin und zusammen mit Telaprevir und Bozeprevir. Ich möchte Sie mich gar nicht mit den Details dieser antiken Therapien sind sehr kompliziert durchzuführen und erfordern sicherlich den Background eines erfahrenen Spitals. Die Therapiedauer ist abhängig von der Geschwindigkeit der Viruselimination, dauert zwischen 24 und 48 Wochen und kann sogar bei Patienten mit niedriger Viruslast, einem sogenannten Rapid Virologic Response, sogar vielleicht auf 12 Wochen reduziert werden. Und zumindest in einer der beiden Therapieformen ist eine Lead-In-Therapie von nur Interferon-Ribavirin für 4 Wochen erforderlich, und danach kann man zum Beispiel errichten. Nun, so toll das 2011 war, so schlecht ist das 2014. Die Ansprechraten sind, naja, schon besser als mit Interferon-Ribavirin alleine, liegen zwischen 63% für Bozeprevir und 79% für Telaprevir. Aber bei Zirrhose ist weit unter 30%. Die Therapiedauer ist lang und wir haben viele Nebenwirkungen beobachtet, einschließlich Todesfällen in mehreren österreichischen Zentren bei Patienten mit Zirrhose und portaler Hypertension. Also diese Therapie ist nichts für einen Kranken. Das ist für einen halbwegs gesunden Hepatitis C-Patienten, aber der, wirklich krank ist, vertragt das Zeug nicht. Ja? Die Hauptnebenwirkung ist die Anämie und beim Telaprevir der Hautausschlag, der auch sehr gefährlich werden kann, und eine Fülle anderer Nebenwirkungen, die das Leben sehr unangenehm gestalten, wie zum Beispiel ein dauerndes anales Jucken bei 33% der Patienten. Stellen Sie sich vor, wie Sie im Büro arbeiten wollen damit. Das heißt, das ist sicherlich eine Sache der Vergangenheit. Nun, bei den anderen Genotypen ist es noch nicht so weit. Da ist nach wie vor Peginterferon-Ribavirin der Standard. Das wird sich auch sehr bald ändern. Der Genotyp 4, der ist zumindest im Wiener Raum ziemlich häufig bei ägyptischen Leuten, die primär aus Ägypten gekommen sind. Bei denen kann die Therapie auf 24 Wochen verkürzt werden, wenn sie einen sogenannten Rapid Virologic Response haben, das heißt nach 4 Wochen negativ sind. Sehr heiß umkämpft im Moment sind die Genotypen 2 und 3. Warum, werde ich Ihnen gleich zeigen. Hier ist nach wie vor meiner Meinung nach die Therapie der Wahl, Interferon mit Ribavirin für 24 Wochen. Nun, ich habe gesehen, dasselbe Diapositiv auf den Bildern von Professor Schwandler. Aber wie gesagt, 2013 haben einige das Ziel erreicht, vor allem das Sofosbuvir unter dem Handelsnamen Sovaldi, wurde am 14. Jänner 2014 für Europa zugelassen. Mittlerweile ist es in der roten Box, das heißt, Sie müssen es begründen, ausführlich, warum der Patient das braucht. Für Genotyp 2-3 ist es auch zugelassen, auch in Europa, ohne Interferon, aber mit Ribavirin. Und bei Lebertransplantation ist es auch zugelassen in Kombination mit Ribavirin. Das Simeprevir wurde, wie gesagt, gestern in Europa zugelassen. Ob wir das Medikament je brauchen, sei dahingestellt. Nun, das ist Sofosbuvir, die 1.000-Dollar-Pille. Eine Pille kostet in den USA 1.000 Dollar. Eine pro Tag, mindestens 12 Wochen. Sie können sich ausrechnen, dass das eine sehr wohlfeile Therapie ist. Nun, was kann Sofosbuvir? Das ist die Zulassungsstudie, das ist eine Neutrino-Studie. Sie sehen hier, wenn Sie alle Patienten nehmen, haben Sie 90% Heilungsrate in 12 Wochen erreicht, etwas geringer bei Genotyp 1, 89% und bei kleinen Fallzahlen der anderen Genotypen 96-100%. Ich glaube, da braucht man nicht diskutieren, dass das konkurrenzlos ist derzeit. Und wenn Sie jetzt untersuchen bei den Patienten, Sie sehen, bereits nach 2 Wochen waren die meisten Virus negativ und zur Woche 4 waren 99% der Nicht-Serotika und 96% der Serotika-Virus negativ. Und das waren die Heilungsraten immerhin 80% bei vorliegender Leberzirrhose. Wobei ich sagen muss, das waren Patienten ohne portale Hypertension, Patienten, die nicht vorbehandelt waren. Das ist sicherlich eine hohe Selektion wie in allen Phase 3 Studien. Darum warne ich immer wieder vor der Evidence-Based Medicine und bin eher für Experience-Based Medicine. Ganz anders die Situation bei den Genotypen 2 und 3. Also 2 ist überhaupt unproblematisch, ist aber kein Problem in Österreich, da möchte ich gar nicht darüber reden. Aber Genotyp 3 ist nicht so gut. Sie sehen hier, bei Patienten, die nicht vorbehandelt worden sind, die Kombination von Sofosbuvir mit Ribavirin. Wenn Sie es 12 Wochen behandeln, schwache 56% Ansprechrate. Wenn Sie Leute allerdings 24 Wochen behandeln, denken Sie, $1.000 pro Tag, das heißt Verdoppelung der Therapie, kommen wir auf 93%. Und bei vorbehandelten Patienten sehen Sie denselben Trend, dass 12 Wochen viel zu kurz sind. Mit, in der Kontrollgruppe, die Peginterferon Ribavirin behalten bekommen haben, waren die Resultate besser. Das heißt, das war schlechter, zwar nicht statistisch, aber numerisch schlechter als Peg-Riba. Und auch hier mit 24 Wochen erreichen sie immerhin 77%. Das Wichtigste, und das ist die wichtigste Botschaft hier, ist die Vorbehandlung von Patienten auf der Transplant-Warteliste mit Sofosbuvir und Ribavirin. Sie sehen hier in Blau die Patienten, die negativ geworden sind, und Sie sehen hier den Zeitpunkt der Transplantation. Und Sie sehen nur ein einziger Patient, der zum Zeitpunkt der Transplantation zumindest 30 Tage behandelt worden ist, war ein Non-Responder. Alle anderen haben keine wiederauftretende Infektion gehabt. Das ist ein unheimlicher Gewinn. Das können Sie gar nicht abschätzen. Bis jetzt war die Reinfektionsrate 100%. Natürlich, die zu kurz behandelt worden sind, haben sie das Ziel nicht erreicht, aber selbst da waren 4 Patienten, die mit einer kürzeren Therapie virusfrei geblieben sind. Nun, wie ist der Status im März 2014? Sovaldi wird derzeit von Krankenkasse refundiert bei Verschreibung, bei Patienten mit Leberzirrhose und Unverträglichkeit von Interferon und Prä- und Post-Lebertransplantation. Die Therapie ist in Kombination mit Ribavirin möglich bei diesen Patienten oder mit Daclatasvir, das zwar noch nicht zugelassen ist, aber es gibt ein ERP-Programm der Firma BMS, die das gratis zur Verfügung stellt. Nun, was bedeutet das in Kosten? Sie sehen hier in 2 Farben, das ist die Gesamtpopulation in Rot und ausgenommen bessere Patienten in Grün, die irgendwelche Parameter haben, dass man die Therapie verkürzen kann. Sie sehen hier mit Interferon kostet ein SVR zwischen 12.000 und 38.000 Euro, mit Telaprevir zwischen 40.000 und 57.000 Euro, mit Bozepravir zwischen 130.000 und 92.000 Euro und mit Sofosbuvir 62.000 Euro. Das sind natürlich Zahlen, die nicht berücksichtigen die Arztkosten, den Arbeitsausfall, die Zusatzmedikation, die Leute sind anämisch, 20% brauchen Erythropoietin, also das kostet natürlich auch alles Geld, und die Retherapie bei Non-Respondern. Bei Genotyp 3 schaut es ganz anders aus. Sie sehen hier, eine Therapie mit Peg-Riba kostet zwischen 8.000 und 28.000 Euro, aber 132.000 Euro mit Sofosbuvir. Also da kann man sich schon die Frage stellen, sollten wir wirklich diese Patienten mit den neuen Medikamenten berechnen? Nun, aber das ist nicht die Zukunft. Das ist März 2014 und bereits, glaube ich, im September 2014 wird Daclatasvir zugelassen. Ende 2014 wird vermutlich Ledipasvir zugelassen und Anfang 2015 die Triple-Kombination von Abvi. Und Sie sehen hier, Sie können Sofosbuvir bereits kombinieren mit NS5A-Inhibitoren, dem Ledipasvir, ich zeige Ihnen gleich Daten, und dem Daclatasvir. Therapiedauer geht schon auf 8 Wochen hinunter und Simeprevir 12 bis 24 Wochen, wird wahrscheinlich kein großer Hit werden. Nun kommen wir in die moderne Medizin. Diese Daten sind auf keinem Kongress vorgestellt worden. Diese Daten gibt es als Pressemeldung der Firma Gilead. Das heißt, Sie brauchen auch nicht mehr einen Kongress gehen, Sie brauchen ja überhaupt keine Evidence-Based Medicine, Sie brauchen ja nur Kontakte zur Firma, die sagt Ihnen ganz genau, wie es weitergeht. Drei Studien, also die Firma Gilead macht es immer noch Atomkernen und Atombestandteilen, Ionen 1, Ionen 2 und Ionen 3 Studien, Patienten, die vorbehandelt sind, Patienten, die nicht vorbehandelt sind. Was Sie hier sehen, ist Ansprechheilungsraten 97,7%, das Beste, na sogar 99,1%, entschuldigen Sie, und das Schlechteste waren 93,1%. Und Sie sehen hier schon den Vergleich 8 Wochen mit 12 Wochen, macht keinen Unterschied. Und ich sage Ihnen, es gibt jetzt schon neue Daten in der Phase 2, dass man 6 Wochen das neu geben muss, allerdings in Kombination mit einem dritten Medikament. Wenn ich von Kombination rede, kostet es immer natürlich mehr, denn jeder hält die Hand auf dabei. Aber wie gesagt, Professor Kramer würde dieses Thema aussprechen. Aber das sind ganz wichtige Daten. Das ist eine Studie aus dem New England, aus dem Februar. Die Kombination Sofosbuvir mit Dacyclovir ohne Ribavirin bei Patienten, die auf eine Triple-Therapie nicht angesprochen haben. Das ist schon eine neue Gruppe von Non-Respondern. 100% mit und ohne Ribavirin in 12 Wochen. Und basierend auf diesen Daten hat die EMA empfohlen, dieses Medikament schon vorher zur Verfügung zu stellen, was auch die Firma BMS derzeit macht. Das ist die dritte Studie, wo ich ziemlich aktiv beteiligt bin. Das ist die Kombination von AbbVie, von einem Polymerasehemmer, dem ABT450, dem Polymerasehemmer Dasabruvir und dem, das ist ja fast nicht mehr auszusprechen, 5-NSA-Hemmer, Ombitasvir, ob Sie das je merken können, ich kann es nicht merken, aber ich hoffe, ich werde sicherlich einen Handelsnamen geben, der leichter ist. Und Sie sehen hier 12 Wochen Therapie mit und ohne Ribavirin, fast 100% bei Genotyp 1b, bei Genotyp 1a und auch bei vorbehandelten Patienten, die den Therapieversagen gehabt haben. Das sind große Phase 3 Studien. Diese Studie ausschließlich bei Zirotikern, die wurden allerdings 24 Wochen behandelt, 96% Ansprechrate und das sind zwei Studien, die noch alle Genotyp 1 Patienten mit oder ohne Therapieversagen untersucht haben, 95%. Diese Daten werden zum Teil bei der EASL in 3 Wochen präsentiert werden. Sie werden im New England Journal of Medicine Anfang Mai rauskommen und dann hat man auch Möglichkeiten, die Details anzuschauen. Das heißt, wie wird das Ganze ab 2015 ausschauen? Ich glaube, wir werden eine 8- bis 12-wöchige Therapie mit irgendeiner Kombination solcher neuer Medikamente haben. Das ist ein Vorteil, die haben keinerlei Nebenwirkungen, die Patienten können voll arbeiten, falls sie eine Arbeit haben, die meisten haben ja keine, aber das ist ein anderes Problem. Wir brauchen weder Interferon noch Ribavirin, damit ist die Verträglichkeit optimal. Es ist fast 100% effektiv. Der kleine Nachteil sind natürlich die Kosten dieser Therapie, die natürlich nicht die Ärzte alleine betreffen wird, sondern jene, die das bezahlen müssen, den Hauptverband und so weiter. Und als letztes hier zeige ich Ihnen, wer braucht denn wirklich die Therapie? Das sind österreichische Daten. Wir haben hier 719 Patienten nachuntersucht, die im Verlauf der letzten 20 Jahre bei uns behandelt worden sind. Sie sehen jene mit milder Lebererkrankung F0 bis F2 und jene mit F3 und F4. Und Sie sehen hier, ob der Patient nun geheilt ist oder nicht geheilt ist, macht im Verlauf von 20 Jahren keinen Unterschied. Wogegen, wenn der Patient eine fortgeschrittene Lebererkrankung hat, ist der Unterschied riesig. Hier die Überlebensrate, das ist Überlebensrate bitte, über 80% mit einer Ausheilung der Erkrankung und nur 20%, wenn das Virus im Körper geblieben ist. Das heißt, diese Patienten brauchen eine Priorität, die meisten vertragen kein Interferon, die brauchen eine interferonfreie Therapie und für die sind jede Kosten gerechtfertigt, weil hier natürlich sehr viele Folgekosten wie die Lebertransplantation vermieden werden können. Bei diesen Patienten gibt es die Option des Wartens. ich weiß nicht, wie die ethischen Aspekte sind, aber medizinisch braucht man die Patienten nicht unbedingt behandeln. Man kann sicherlich warten, bis sich zum Beispiel die Krankheit entwickelt, indem man jährlich einen Fibroscan, einen Ultraschall macht oder nur die Blutwerte macht. Dankeschön. Applaus